Manche sind schon wach und sagen guten Morgen. Den anderen, wenn ihr schlaft, schlaft leise, dass er die anderen nicht stört. Es ist so ungefähr 30 Jahre her, da saß ich mit einem Bekannten zusammen im Wohnzimmer meiner Eltern und wir haben uns so über alles Mögliche unterhalten. Und dann sagt meine Mutter zu meinem Bekannten, hör mal, dein Bruder heiratet ja jetzt, das ging ja doch relativ zügig. Und die Antwort dieses Bekannten war kryptisch, aber doch auch deutlich, denn er sagte, also da man mir beigebracht hat, dass ich nicht lügen soll, muss ich sagen, es gibt Dinge im Leben, die man einfach tun muss. Das war klar, was passiert war, die Freundin des Bruders war schwanger geworden und jetzt sah man sich in der Situation, dass man sagt, wir müssen jetzt auch heiraten. So weit, so gut, es gibt Dinge im Leben, die muss man einfach machen, zumindest wenn man den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen will. Es gibt noch andere Dinge, die man machen muss, wenn du einkaufen gehst, sei es, ob es Kleidung ist oder Lebensmittel, dann musst du sie, bevor du das Geschäft verlässt, bezahlen. Warum? Sonst ist es Diebstahl und du bekämst Ärger. Es gibt Dinge, die man einfach machen muss. Es gibt aber auch Dinge, die kann ich machen, die muss ich aber nicht machen. Es gibt kein Gesetz auf dieser Welt, das uns dazu verpflichtet, an Gott oder Jesus Christus zu glauben. Das kann ich machen, aber ich muss es nicht machen. Aber wenn ich es mache, dann gibt mir Gott in seinem Wort in der Bibel einfach Hinweise, wie er sich A, mein Leben vorstellt, aber auch Hinweise, wo er sagt, wenn du dich an diesem Wort orientierst, ist es gut für dein Leben. Dann wird dein Leben gelingen. Und darüber wollen wir heute Morgen gemeinsam nachdenken, und zwar über Psalm 1. Ich möchte das in verschiedenen Teilen tun. Der erste Teil ist Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Ich habe das überschrieben mit, guter Rat ist nicht teuer. Wie glücklich ist der, der keinen Umgang mit Gottlosigkeiten hat, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Gefallen hat an den Weisungen Jahwes und über sein Gesetz Tag und Nacht sinnt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird gut für ihn. Der Psalm beginnt mit den Worten glücklich ist. Man könnte jetzt sagen, dass Glück eigentlich erstmal körperlich-seelisches Wohlbefinden meint, aber in dem Moment, wenn ich beginne, an Jesus Christus zu glauben und mit dem auch leben will, dann steckt mehr dahinter, dann ist der glücklich, der sich in seinem Leben an diesem Wort Gottes orientiert. Und wer ist glücklich? Es ist der glücklich, der nicht handelt wie die Sünder und Spötter. Ein Spötter ist jemand, der ist übermütig, der ist zügellos, der ist gewissenlos, der macht, was er will, der lässt sich nirgendwo reinreden. Also sagt dieser erste Vers uns im Prinzip, wenn irgendjemand was Böses tut, dann mach nicht mit. Mach nicht bei bösen Dingen mit. Das ist nicht gut für dein Leben. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass der sich glückselig nennt, so hat es Luther auch übersetzt, sagt, ich will mit Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, grundsätzlich nichts zu tun haben. Weil wenn ich mit dieser bösen Welt nichts zu tun habe, dann kann ich auch nicht irgendwie von Bösem infiziert werden. Der Haken bei der Kiste ist, wie willst du denn Menschen zu dem Herrn Jesus einladen, wenn du sagst, ich meide sie? Das funktioniert ja gar nicht. Wenn du hingehst und sagst, ich will mit dieser Welt nichts zu tun haben, dann ist eins ganz klar, den Missionsauftrag Jesu wirst du nicht ausführen können. Warum? Weil du die Menschen ja meidest. Das funktioniert nicht. Aber das hängt schon insgesamt alles sehr stark mit dem Lebensstil zusammen. Und das lesen wir schon in Josua 1, Vers 8. Da wird uns berichtet, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Das bezieht sich jetzt zunächst mal auf die 10 Gebote, meint aber in der Summe erstmal grundsätzlich das ganze Alte Testament. Die Tora ist das Gesetz. Und wenn wir an Gesetz denken oder wenn wir an die 10 Gebote denken, dann ist unser Denken sehr oft, du darfst nicht, du sollst nicht und das darf man einfach nicht machen. Aber das Judentum hat das immer ganz anders gesehen. Das Judentum hat die Tora immer als ein Gesetz, als einen Schritt hin zum Leben gesehen. Warum? Beispielsweise in den 10 Geboten steht, du sollst nicht lügen. Und natürlich engt mich das ein, insofern, dass Gott sagt, wenn du etwas sagst, dann soll es die Wahrheit sein. Nachvollziehbar. Natürlich bin ich dann eingeschränkt. Aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass mein Gegenüber mir die Wahrheit sagt und mich nicht belügt. Und damit wird das Ganze positiv, weil ich ja auch nicht belogen werde. Und jetzt mag mancher vielleicht denken, Meister, das hört sich alles gut an, 10 Gebote und Gedönse, aber wir leben ja im neuen Bund, im Bund der Freiheit vom Gesetz. Das ist richtig. Wir leben im neuen Bund, im Bund von der Freiheit vom Gesetz. Aber das, was im Alten Testament Sünde war, ist es heute immer noch. Gott hat seine Meinung nicht geändert und gesagt, so, das war im Alten Testament Sünde, jetzt ist das alles legitim. Nee, das ist nicht der Fall. Der Unterschied zum Alten Bund ist der, dass Christus die Strafe für Sünde getragen hat. Aber das, was im Alten Testament Sünde war, ist es im Neuen immer noch. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Der Herr Jesus sagt das ganz klar in Matthäus 5, 17 und 18. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Was im Alten Testament Sünde war, ist im Neuen Testament immer noch Sünde. Gott hat keine alttestamentliche Sündtheorie und neutestamentlich, es ist beides gleich. Und wenn ich jetzt sage, ich habe Achtung vor diesem Gesetz Gottes, dann bedeutet das nicht nur, dass ich hergehe und sage, ach, dieses Gesetz ist ja irgendwie gut für mich, sondern dann sollte ich diesem Gesetz natürlich auch gehorsam sein. Und die Frage ist, wie komme ich zu diesem Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes? Das ist eigentlich ganz einfach, indem ich in Gottes Wort lese und ihn bitte, mir das zu verstehen zu geben, was er da meint. Das ist nämlich nicht immer offensichtlich. Hier ist die Rede vom Nachsinnen. Der moderne Mensch würde vielleicht sagen, meditieren. Das Judentum hat das Ganze nachgesprochen. Das heißt, die haben es immer und immer wieder wiederholt. So haben die Rabbis früher ihre Schüler gelehrt. Ja? Die haben das vorgesprochen und die Schüler haben es nachgesprochen. Wir nennen das heute Bibellesen. Machst du das eigentlich gerne? Liest du eigentlich gerne in der Bibel? Manche Menschen haben so diesen Rhythmus, dass sie sagen, also ich mache jeden Morgen, Abend, Nachmittag, ich mache meine stille Zeit und dann lese ich in der Bibel. Aber die Frage ist nicht, ob du es machst, die Frage ist, machst du es gerne? Oder machst du es, weil du sagst, ist Routine, mache ich jetzt halt immer. Machst du es gerne? Ich aus meinem Leben kenne das durchaus, dass ich nicht immer Lust habe, in der Bibel zu lesen. Manchmal habe ich keine Lust dazu. Vielleicht bin ich blöd wach geworden, vielleicht habe ich Kopfweh, irgendwas, dass ich keine Lust habe, in der Bibel zu lesen. Manchmal habe ich mich über Menschen geärgert und denke, das Letzte, was ich jetzt brauche, ist, dass Gott mir auch noch sagt, dass es falsch ist, mich zu ärgern. Nee, will ich nicht, lese ich nicht gerne in der Bibel. Ich kenne das aus meinem Leben. Vielleicht kennst du das auch, aber vielleicht kennst du das auch nicht. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass du es nicht kennst. Aber was ist meine Chance, wenn ich so denke? Meine einzige Chance, wenn ich so denke, ist es, dass ich mit Gott und dem Herrn Jesus darüber rede. Und denen das sage, Herr, pass mal auf, ich habe im Moment keine Lust, in deinem Wort zu lesen. Es ist einfach so, ich habe keine Lust. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber es ist halt so. was mache ich jetzt? Und ich glaube, dass ich Gott und den Herrn Jesus darum bitten kann, dass er mir neu wieder Freude an seinem Wort schenkt. Ich glaube, dass Gott ein Interesse daran hat, dass wir mit Freude an seinem Wort lesen. Und ich glaube, dass er uns diese Freude immer wieder neu schenken will. Klar, eins ist klar, ich muss dann natürlich die Bibel auch aufschlagen. Ich kriege diese Freude nicht mit der Post geschickt. Aber ich glaube, dass wenn ich Gott darum bitte, dass er mir neue Freude an seinem Wort schenkt, dass er das auch tun will und auch tun wird. Der dritte Vers hier im Abschnitt, der steht fast genau wörtlich bei dem Propheten Jeremia schon. Da steht, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Der fruchttragende Baum ist in der Bibel in der Regel ein Bild für Gehorsam oder aber ein Bild einfach für ein Leben im Segen Gottes. Und Menschen, die ich nenne es mal Gottes Wohlgefallen haben, das heißt also Menschen, die sich an Gottes Ordnung orientieren, das sind Menschen, die bringen Frucht. Und diese Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Keuschheit. Das, was uns Galater 5, 22, 23 berichtet wird, das ist Frucht. Diese Frucht ist hier gemeint. Und diese Frucht ist in jedem Christen da, aber es ist eine Frucht, die nicht immer permanent auf oberstem Level da ist, sondern es ist eine Frucht, die immer neu wächst. Ich werde nie an dem Punkt sein, dass ich sage, was die Frucht des Geistes betrifft, bin ich jetzt bei der Liebe on top, das kann ich jetzt und jetzt gehe ich mal an die Treue. Nein, das sind alle Dinge, die in deinem Leben präsent sind und die werden, wenn du an Christus glaubst, immer weiter wachsen, bis du irgendwann von dieser Welt gehst. Und dann geht es hier noch weiter. Und dessen Laub, das Laub dessen also, der an Christus glaubt, verwelkt nicht. Ja, was er auch tut, ist gut für ihn. Das verwelkende Laub ist in der Bibel immer das Bild für Gericht oder sogar den Tod. Und wenn es jetzt hier heißt, das Laub, ich sage es neutestamentlich, eines Christen verwelkt nicht, dann heißt es, dass er ein Leben führt, was grundsätzlich von Gott gesegnet ist. Ja, was er auch tut, wird gut für ihn. Das heißt ja jetzt nicht, dass im Leben eines Christen immer alles gut ist. Ich glaube, das weiß jeder Christ aus seinem eigenen Leben, dass im Leben eines Christen nicht immer alles gut sind. Manche Dinge sind einfach nicht schön und nicht gut und da freust du dich nicht drüber. Aber, das ist das Entscheidende, Gott wird es am Ende mit deinem Leben gut machen. Vielleicht wirst du hier auf dieser Erde nicht immer diesen blendenden Erfolg haben, den du dir vielleicht wünschst und vorstellst, den du vielleicht sogar bei anderen beneidest, aber am Ende wird es deinem Leben wohlergehen. Warum? Weil du zu Christus in den Himmel darfst. Das Ende ist entscheidend. Die Jahre hier auf dieser Erde, das ist alles nur Vorspiel. Am Ende, da ist es entscheidend. Wenn du da mit Christus lebst, dann gehst du in die Ewigkeit des Himmels. Und was Besseres kann dir doch gar nicht passieren. Ich komme zu einem zweiten Gedanken, besser Gott nicht ignorieren, Psalm 1, 4 bis 6. Doch so ergeht es den Gottlosen nicht. Sie werden vom Wind verweht wie die Spreu. Deshalb bestehen Gottlose nicht im Gericht und Sünder nicht in Gottes Volk. Denn Jahwe achtet auf den Weg der Gerechten, aber der, den die Gottlosen gehen, führt sie in den Untergang. Wer also nicht mit diesem Wort Gottes verwurzelt sein will, der hat darum auch logischerweise keinen Anteil an der Ewigkeit, weil er sagt, ich will mein Leben ja ohne Gott gestalten. Und das vergleicht der Psalmist mit dem Dreschflegel, wo mit dem Dreschflegel auf die Körnerähren eingeschlagen wird und dann werden sie in die Luft geworfen und der Wind weht praktisch die Spreu weg und die schwereren Körner fallen auf den Boden und bleiben liegen. Das heißt also, diejenigen, die keine Beziehung zu Gott haben, werden wie Spreu praktisch vom Wind verweht. Und schon im Buch der Sprüche wird davor gewarnt, mit gottlosen Menschen Umgang zu haben, wenn sie bewusst Gottloses planen. Da heißt nämlich, komm nicht auf den Pfad der Gottlosen und tritt nicht auf den Weg der Bösen. Lass ihn liegen und geh nicht darauf, weiche von ihm und geh vorüber. Denn sie schlafen nicht, wenn sie nicht übel getan, und sie ruhen nicht, ehe sie nicht zu Fall gebracht haben jemanden. Sie nähren sich vom Brot des Frevels und trinken vom Wein der Gewalttat. Das ist nochmal diese Aufforderung. Wenn Menschen Gottloses planen, egal was es ist, mach nicht mit. Mach nicht mit, wenn Menschen Gottloses planen. Darum heißt es auch jetzt hier, darum bestehen die Frevler nicht im Gericht. Die Gerichte damals wurden in der Regel in den Toren der Städte abgehalten, und wer in solch einem Torgericht nicht bestehen konnte, wer sich also verschuldigt hatte gegen das mosaische Gesetz, der konnte vor Gott nicht bestehen. Und das ist im Prinzip genauso bis heute geblieben, wenn wir das aufs Neue Testament übertragen. Jemand, der bewusst sich gegen Gott entscheidet, der kann natürlich auch in seiner Gemeinde nicht bestehen. Da wird er keinen Platz finden. Warum? Weil er sich da nicht wohlfühlen wird. Das ist damals wie heute. Damals waren Menschen vielleicht Juden, vom Prinzip her, von der Geburt her, aber sie hatten innerlich keine Beziehung zu Gott. Und das ist im Neuen Testament genauso. Nur weil du in irgendeiner Kirche oder Gemeinde bist, musst du nicht eine Beziehung zu Gott haben. Wie viele besuchen Kirchen und Gemeinden, weil sie sagen, die Leute sind nett und da habe ich meinen Bekanntenkreis und dann gehe ich da halt hin, haben aber innerlich überhaupt keine Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus. Und ich halte das gar nicht für verrückt, ich halte das für realistisch. Meine Oma, vor 30 Jahren gestorben, hat schon immer gesagt, ich möchte nicht wissen, wer mit uns auf den blauen Stühlen, so waren die Stühle in Erlingshaus, in Allendorf im Gemeindehaus, wer mit uns da gesessen hat und später im Himmel nicht dabei ist. Nur weil du Mitglied in einer Freikirche bist, hast du noch keine Beziehung zu Jesus. Ist so. Und aus diesem Grund wird der Weg eines Gottlosen vergehen. Ja, und der Punkt ist der, jeder Mensch muss sich immer neu entscheiden. Will ich das Gute tun, das was Gott will, oder will ich das Böse tun? Da muss sich jeder Mensch immer wieder neu entscheiden. Ich muss mich jedes Mal neu entscheiden, will ich meinen Mitmenschen, will ich den belügen oder sage ich ihm die Wahrheit? Bin ich ehrlich oder unehrlich? Bin ich gerecht oder ungerecht? Ich muss mich immer wieder neu entscheiden. In einem Lied von Manfred Siebald hat es vor vielen Jahrzehnten schon geheißen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und der Paulus schreibt in Epheser 5, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Eins ist klar, ein gottloser Mensch, der kann ein Leben lang kerngesund sein. Ein gottloser Mensch kann ein Leben lang wirtschaftlich riesigen Erfolg haben. Und im Gegensatz dazu können Christen ein Leben lang krank sein und Nöte haben und Probleme haben. Das kann alles durchaus sein. Aber der Christus hat, der ist innerlich reich, weil er weiß, ich gehe auf den Himmel zu. Hier geht mir es schlecht an, dann geht es viel besser. Aber ich gehe auf den Himmel zu. Und das ist das Entscheidende. Wenn Christsein bedeuten würde, wenn ich Christ bin, läuft in meinem Leben alles, dann gäbe es nur ganz wenige Ignoranten, die keine Christen wären. Dann wäre diese Welt voll mit Christen. Aber leider ist es nicht so. Was wichtig ist, diese Verse hier sind trotzdem kein Werturteil über Menschen. Es gibt ja auch viele Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, die trotzdem unglaublich altruistisch sind, die hilfsbereit sind, freundlich sind, Menschen zugewandt sind. Es ist ja nicht das Privileg von Christen, dass sie Menschen zugewandt sind. Es gibt nur beileibe wirklich viele griesgrämige Christen. Und manchmal sieht man den da sogar an. Ja? Also das gibt es auch. Es ist nicht keine Aussage über kein Urteil über den Wert eines Menschen. Du kannst ohne Christ sein wirklich ein tolles Leben führen, wo andere sagen, wow, ist beeindruckend. Aber am Ende führt es dich leider nicht in den Himmel. Das ist der Punkt halt dabei. Es geht hier nicht um den Charakter eines Menschen. Der entscheidende Punkt am Ende des Lebens ist, bin ich Kind Gottes? Gehöre ich zu Jesus? Weil dann, wenn ich zu Jesus gehöre, dann komme ich in den Himmel. Das ist das Entscheidende. Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber ich will in den Himmel. Und ich vermute, viele von euch wollen da auch hin. Vielleicht wollt ihr sogar alle in diesen Himmel. Aber dann ist es auch ganz klar, das geht nur über Jesus und nicht anders. Ein gläubiger Mensch führt kein gerechtes Leben, damit er Christ ist. Sondern wenn ein Mensch Christ ist, führt er ein Leben, das sich am Wort Gottes orientiert. Also nur weil ich ein scheinbar gläubiges Leben führe, bin ich kein Christ. Aber wenn ich Christ bin, führe ich ein Leben, das sich an Gottes Wort orientiert. Wachstum durch richtige Entscheidungen. Als der Herr Jesus seine Bergpredigt beginnt, beginnt er die mit den Worten glückselig zu preisen ist, oder Luther schreibt selig ist, und dann bringt er zwei Beispiele, der Herr Jesus. Das erste Beispiel ist, sagt er, der Weg, den die Gottlosen gehen, das ist ein sehr breiter Weg. Der Weg, der in den Himmel führt, das ist ein schmaler Weg. Und dann berichtet er von zwei Jungs, die ein Haus gebaut haben. Der eine hat sein Haus auf dem Felsen gebaut und als der Sturm kommt, steht dieses Haus auf einem festen Fundament und es passiert ihm nichts. Und der andere hat sein Haus auf Sand gebaut. Ich habe mir das immer so vorgestellt, so ein Haus am Meer, so ganz dicht am Meeresufer, aber du hast kein Fundament und dann kommt irgendein starker Wind und weht dieses Haus davon. Und wenn wir das jetzt nochmal auf Psalm 1 beziehen, dann ist der Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten gar nicht ganz so groß, weil die Anlagen zum Bösen stecken in jedem Menschen drin. Die Anlagen, das Böse zu tun, stecken in jedem Menschen drin. Die stecken in dir drin, die stecken in mir drin. Das Potenzial dazu haben wir. Und ich muss mich im Prinzip immer wieder neu entscheiden, was will ich tun? Will ich mich für oder gegen Gottes Wort entscheiden? Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit im Leben? Was ist das, was für mich, für mein Leben wichtig ist? Was gibt denn am Ende meines Lebens meiner Seele wirklich Stabilität und Nahrung? Was sorgt dafür, dass ich in dieser Welt, die manchmal nicht schön ist, trotzdem menschlich, geistlich gesehen stabil bleibe? Was deine Seele am Ende braucht, ist nicht Gesundheit, ist nicht Wohlstand, ist nicht Erfolg. Was deine Seele braucht, ist biblisch-geistliche Nahrung. Das braucht deine Seele. Ungeachtet dessen, wie es drumherum läuft. Wenn du deiner Seele Nahrung gibst, dann braucht sie das. Und dafür ist die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes einfach immer wieder wichtig. Und das führt zu geistlichem Wachstum. Das klingt jetzt altmodisch und auch junge Menschen würden sagen, das ist überhaupt nicht innovativ. Aber das kriegst du nur durch eins, durch Bibellesen. Es gibt nichts anderes. Es gibt seit Jahrhunderten nichts anderes. Wenn du geistlich wachsen willst, wenn du geistlich stabil sein willst, geht das nur durch das Wort Gottes und durch sonst nichts. Es gibt nichts anderes. Natürlich kannst du sagen, ich kann eine moderne Bibelübersetzung lesen, selbstverständlich. Aber wenn du geistlich wachsen willst, geht das nur durchs Wort Gottes und durch nichts anderes. Die Bibel lesen und Gott darum bitten, dass er dich verstehen lässt, was er dir damit sagen will. Und darum ist es so wichtig, dafür Zeit einzuplanen. Und Zeit nicht nur in deiner stillen Zeit. Ich glaube, es kann hilfreich sein, so eine Art Sabbatrhythmus zu installieren in deinem Leben. Dass du meinetwegen sagst, sonntags oder samstags gegen Abend, wenn ich mein Tagwerk so vollendet habe oder habe sonntags nachmittags meinen Spaziergang gemacht oder was weiß ich was, sich sagen, ich nehme jetzt mal eine Viertelstunde Zeit und setze mich hin und schlagt meine Bibel auf und lese mal 5 Minuten und denkt dann mal 10 Minuten darüber nach, was dieses Wort mir zu sagen hat. Und in der Zeit lasse ich dann den Fernseher mal aus und ich höre auch keinen Podcast oder sonst was. Das Radio bleibt aus. Ich beschäftige mich ganz bewusst mal mit Wort Gottes. Und ich glaube, das bringt dich in deinem Leben wirklich weiter. 15 Minuten in deinem Leben. Der Tag hat 24 Stunden. 15 Minuten ist eine Viertelstunde. Das ist wirklich wenig, oder? Morgen Abend spielt für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und die spielen 2 Halbzeiten. Und jede Halbzeit dauert 3 Viertelstunden. Das heißt also, es ist der Bruchteil eines Fußballspiels. Oder wenn du sagst, ich bin Sportler, ich treibe Sport. Und du sagst, ich fahre heute Nachmittag mit dem Fahrrad mal, was weiß ich, nach Wetzlar. Garantiere dir, das Lesen im Wort Gottes geht schneller, deutlich schneller. Wichtig ist, dass ich mich mit diesem Wort Gottes auseinandersetze, weil nur dann, wenn ich das mache, werde ich am Ende geistlich wachsen. Sonst bleibt es wie beim Paulus, der sagt, ich muss euch Korinthern ständig Milch geben, den Galatern, ich muss euch Milch geben. Ich kann euch nichts Festes zu beißen geben. Es geht doch darum, richtige Entscheidungen zu treffen für dein Leben. Darum geht es doch. Es geht darum, das ganze Leben immer wieder neu am Wort Gottes auszurichten. Und die Frage ist, wie kann ich das denn tun? Wie kann ich mein Leben am Wort Gottes ausrichten, damit ich am Ende gelingendes Leben habe? Und das erste ist beten. Nimm dir Zeit, mit Gott zu reden. Und damit meine ich nicht nur, dass du Gott alles so erzählst, was du so auf dem Herzen hast, sondern dass du es auch zulässt, mal einen Moment lang einfach still zu sein, nicht zu reden und innerlich zu hören, was Gott dir eigentlich zu sagen hat. Der Punkt ist ja der, selbst Frauen sind in dem Punkt nicht multitaskingfähig. Du kannst nicht gleichzeitig reden und zuhören, das funktioniert nicht. Und deshalb, wenn ich hingegangen bin und habe Gott alles gesagt, was ich auf dem Herzen habe, dann sollte ich mir Zeit nehmen zu hören, was Gott mir zu sagen hat. Vielleicht gibt mir Gott auf manche Fragen sofort eine Antwort. Das zweite ist das Bibellesen, das bringt dich weiter. Wenn du in der Bibel liest, wirst du Gott immer besser verstehen. Und das lässt am Ende dein Leben gelingen. Stell dir auch bewusst die Frage, entspricht das, was ich tue oder lasse, dem Willen Gottes? Ist Gott mit dem, was ich tue oder lasse, einverstanden oder sagt er, nee, das passt überhaupt nicht? Und dann fang an, in kleinen Dingen treu zu sein. Zum Beispiel in der Ehrlichkeit. Rede ehrlich mit deinen Mitmenschen. Das klingt so leicht. Aber ich glaube, manchmal ist das ganz schön schwer. Weil wenn du immer bodenlos ehrlich bist, kannst du ganz schnell Menschen verletzen. Also musst du dir schon überlegen, was sagst du überhaupt? Oder fang an mit Vergebung. Das ist so ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Oder Demut. Mut zu dienen. Lass dich in deinem Leben auch vom Heiligen Geist leiten. Das Problem ist, dass in unseren evangelikalen Kreisen der Heilige Geist immer sehr niedlich geschätzt wird, weil man damit immer irgendwelches Verrücktes verbindet. Ja? Aber wir brauchen den Heiligen Geist, weil der zu uns redet. Und das ist nicht mystisch, das ist zutiefst geistlich. Gottes Geist muss zu uns reden. Wenn du die Bibel als Wort Gottes verstehen willst, muss der Geist Gottes an dir wirken, sonst verstehst du nicht. Dieser Heilige Geist, der tut uns gut. Und das ist nichts Schlimmes. Und wir sollten dieses Feld Heiliger Geist auf gar keinen Fall einfach nur den Charismatikern überlassen. Wenn du Christ bist, hast du Heiligen Geist. Das ist auch gut so. Als nächstes fang an, Gutes zu tun. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Die Bibel sagt uns das ganz klar. Tut Gutes einander, am meisten an des Glaubensgenossen. Das sagt die Bibel selbst. Also tut Gutes. Als nächstes besucht Gemeinschaft. Sucht die Gemeinschaft mit anderen Christen. Versäum nicht die Gottesdienste, die Bibelstunden, die Hauskreise. Gott hat nichts davon, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt. Gott genügt sich selbst. Der braucht das nicht. Und der braucht auch dich nicht hier. Der braucht auch mich nicht hier. Gott braucht mich auch nicht in der Bibelstunde. Und Gott braucht dich nicht in einem Hauskreis. Es geht nicht um Gott. Es geht um dich. Dein Leben profitiert, wenn du unter Gottes Wort mit anderen Christen Gemeinschaft hast. Du wirst dadurch gestärkt und aufgebaut. Es geht nicht um Gott dabei. Gott will heute Morgen hier durch sein Wort dir dienen. Er will dir was Gutes tun, indem du sein Wort hörst und das ernst nimmst, was er sagt. Und natürlich musst du das, was ich jetzt hier vom Stapel lasse, am Wort Gottes prüfen und sagen, hat er meist die Wahrheit gesagt oder hat er gelogen? Aber wenn ich die Wahrheit gesagt habe, dann ist das Gottes verbindliches Reden zu dir. Wenn ich was Falsches gesagt habe, brauchst du es nicht zu, kannst du es ignorieren. Aber wenn es richtig ist, was ich gesagt habe, dann hat Gott zu dir gesprochen. Nimm es ernst. Setz die richtigen Prioritäten im Leben. Im Blick auf Medien, Internet, Fernsehen, Radio, das sind alles Dinge, da hat Gott und der Herr Jesus, da haben die gar nichts gegen. Ich glaube nicht, dass Gott was gegen ein Fernsehgerät hat. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass Gott was gegen das Internet hat. Aber ich soll vernünftig damit umgehen. Du hast vielleicht Hobbys, die dir wichtig sind. Gott hat nichts dagegen, dass wir Menschen Hobbys haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich muss mir immer wieder die Frage stellen. Wenn ich Zeit habe für meine Hobbys, habe ich auch Zeit für Gottes Wort? Die Frage muss ich mir halt stellen. Und da muss ich vielleicht hier und da die Prioritäten manchmal anders setzen. Das muss aber jeder für sich selbst beurteilen. Gott hat nichts gegen deine Hobbys, das ist alles okay. Aber hast du auch Zeit für sein Wort, wo er dir Gutes tun will? Als nächstes wird es ganz schwierig. Raum für Stille. Es gibt Menschen, die kriegen das nicht hin, dass sie irgendwo sind, wo nicht irgendwas im Hintergrund dudelt, sei es Fernsehen, Radio oder irgendwas. Irgendein Geräusch muss da sein. Und ich glaube, wir haben heute ganz oft verlernt, einmal Stille auszuhalten. Stille aushalten, das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist eigentlich sogar schwer, Stille auszuhalten. Hast du dich schon mal in deinen Sessel gesetzt und mal eine Viertelstunde einfach nur die Wand angeguckt? Hältst du das aus? Versuch's mal. Versuch mal, Stille auszuhalten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Dann geht es nämlich nach kürzester Zeit, nach 2-3 Minuten spätestens, wenn es überhaupt so lange dauert, geht es hier oben schon wieder los. Was muss ich noch alles erledigen? Was muss ich noch machen? Was kann ich noch machen? Was könnte ich eigentlich nachher noch unternehmen? Oder sowas. Dann geht es ständig los. Wir halten heute Stille gar nicht mehr aus. Aber Stille ist genau das, was notwendig ist, damit Gott zu dir reden kann. Wenn im Hintergrund der Fernseher läuft, dann wird es schwierig, dass du Gottes Stimme hörst, weil du ja auch hörst, was da meinetwegen in den Nachrichten erzählt wird. Und als letztes, lass dich von Gott korrigieren. Wenn Gott sagt, ich bin an der einen oder anderen Stelle mit deinem Leben nicht so ganz einverstanden, ich finde es nicht gut, dann lass dich von Gott korrigieren. Wenn Gott dich korrigiert, wird er das nie brachial tun, sondern immer so, dass es gut ist für dich, weil dein Leben dadurch besser wird. Lass es zu, dass Gott dich korrigiert. Wachstum durch richtige Entscheidungen. Raum für Gott entsteht nicht dadurch, dass du noch mehr tust und sagst, so jetzt muss ich vielleicht noch mehr in der Bibel lesen, muss mir noch mehr Zeit nehmen. Manchmal entsteht Raum für Gott einfach dadurch, dass ich die Prioritäten neu in meinem Leben ordne. Und wenn ich die geordnet habe, dann wächst auch die Beziehung zu Gott. Gott bekommt Raum in meinem Leben, wenn ich ihm Zeit, Aufmerksamkeit und mein Herz gebe. Dann bekommt Gott Raum in meinem Leben. Und wenn ich das zulasse, kann ich richtige Entscheidungen treffen. Und das führt mich auch zu geistlichem Wachstum, wenn ich mich zuerst am Wort Gottes orientiere. Die wichtigsten Entscheidungen des Lebens, das sind doch nicht die Entscheidungen, was es morgen zum Mittagessen gibt oder wohin dein nächster Urlaub dich führt. Das sind doch eigentlich untergeordnete Entscheidungen. Die wichtigen Entscheidungen in diesem Leben, die du treffen musst, sind die Entscheidungen, die dich Richtung Himmel bringen. Das sind die endgültigen Entscheidungen deines Lebens. Darum geht es am Ende. Das sind die wichtigen Entscheidungen. Dass du Entscheidungen triffst, dass du am Ende deines Lebens in den Himmel kommst. Alles, was sonst vorher ist, ist nur Vorgeplänkel. Am Ende ist die Entscheidung wichtig, komme ich zu Jesus in den Himmel. Darum geht's. Wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du mit mir gemeinsam auf diesen goldenen Gassen, die da sein werden, gehen willst, dann musst du jetzt und hier die richtige Entscheidung treffen. Was nutzt es dir, wenn hier im Leben alles läuft, aber am Ende des Lebens lebst du am Himmel vorbei? Und wir müssen uns im Klaren sein, dass wir für den Himmel keine zweite Chance bekommen. Wir müssen uns hier entscheiden, jetzt entscheiden. Und diese Entscheidung muss ich vielleicht immer wieder neu für mich selbst treffen, dass ich Richtung himmelwärts lebe. Und darum triff deine Entscheidung ganz bewusst himmelwärts. Wenn du dahin willst, triff deine Entscheidung so, dass du da ankommst. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle kennst. Du weißt, was unser Leben ausmacht, im Guten wie im Negativen. Und du bist der, der uns helfen will, unser Leben so zu gestalten, dass es ein gutes Leben wird, dass es ein Leben ist, das uns am Ende in die Ewigkeit zu dir in den Himmel bringt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du alles das aus unserem Leben rausräumst, was uns daran hindert, dir nachzufolgen, mit dir zu leben und uns an dir und deinem Wort zu orientieren. Herr, du weißt, wie viele Dinge uns oft ablenken und die uns wichtig geworden sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die Prioritäten unseres Lebens ganz neu zu ordnen und so zu setzen und uns so zu fokussieren, dass wir am Ende unseres Lebens bei dir im Himmel ankommen. Hilf uns bitte dazu. Und da, wo wir jetzt vielleicht auf falschen Wegen sind, möchte ich dich bitten, dass du uns korrigierst und uns zurückführst auf richtige und auf gute Wege, die uns dem Himmel näher bringen. Amen. Wir singen noch einmal, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt.